Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Nachdem wir in unserer fortlaufenden Übersicht über die Bibelbücher von 1. Mose an mit 2. Samuel fertig geworden sind, kommen wir nun zu dem ersten Buch der Könige. Wir haben in den Samuel-Büchern gesehen, wie Gott den Aufbau der Königsdynastie Davids bewirkt und geführt hat. Nun, das erste Buch der Könige führt die Heilsgeschichte von dort an weiter. Wir wollen zuerst mal die Zeitgeschichte etwas anschauen, die Zeitgeschichte der Königsbücher. Sie umfassen die Jahre von ca. 970 bis 560 vor Christus. Das heißt, von den letzten Tagen Davids bis zur Freisetzung Joachims in der babylonischen Gefangenschaft. Es endet also mit dem 37. Jahr der babylonischen Gefangenschaft. Die Königsbücher sind ganz wichtig, weil sie eigentlich die Verheißung an David in 2. Samuel 7 illustrieren. Die Erfüllung dieser Verheißung. Gott hat durch den Propheten Nathan Folgendes ausrichten lassen. Ich lese 11 bis 16. Oder des Zusammenhangs wegen schon ab Vers 10. Und ich werde einen Ort setzen für mein Volk, für Israel, und werde es pflanzen, dass es an seiner Stätte wohne und nicht mehr beunruhigt werde. Und die Söhne der Ungerechtigkeit sollen es nicht mehr bedrücken, wie früher und seit dem Tage, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich habe dir Ruhe geschafft vor allen deinen Feinden. Und der Herr tut dir kund, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Haus bedeutet hier eine Dynastie. Wenn deine Tage voll sein werden und du bei deinen Vätern liegen wirst. Das ist genau der Anfang von 1. Könige. Wenn deine Tage voll sein werden und du bei deinen Vätern liegen wirst, so werde ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen soll, und werde sein Königtum befestigen. Da geht es zunächst mal um Salomo, dem viele Kapitel im 1. Buch der Könige gewidmet sind. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Wir kommen dann ausführlich zu dem Tempelbau in 1. Könige. Und ich werde den Thron seines Königtums befestigen auf ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein, sodass, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder. Wir werden sehen, wie Salomo am Ende seines Lebens abweicht, 1. Könige 11, und wie dann Gottes Zucht über Israel kommt. Aber meine Güte soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir weggetan habe. Und dein Haus und dein Königtum sollen vor dir beständig sein auf ewig. Dein Thron soll fest sein auf ewig. Das heißt, die Königslinie soll weitergehen bis auf den Messias und das Königtum über Israel. haben. Aber die Königebücher zeigen, wie die Nachkommen Davids untreu geworden sind und wie deshalb eben Gottes Zucht über sie und über Israel kommen musste. Also die Königsbücher zeigen die Erfüllung dieser prophetischen Ankündigungen. Jetzt wollen wir die Geschichte aus zwei Perspektiven anschauen. Zuerst die politische Geschichte und dann die religiöse Geschichte. Wohl wissend, dass sie natürlich eine Einheit bilden. Das ist nur des besseren Verständnisses willen, dass wir das so trennen. Die Geschichte des Königtums von Juda und Israel wird in diesen Büchern behandelt. Und zwar vom Höhepunkt unter David und Salomo bis zum totalen Untergang des Königtums. Nach Salomo herrschten 20 Könige im Nordreich, bestehend aus 10 verschiedenen Dynastien. Und im Südreich wieder 20 Könige. Und dabei ist mitgerechnet diese illegale Königin Athalia. Nur 8 Könige im Südreich taten, was recht war in den Augen des Herrn. Alle im Nordreich waren verkehrt. Und die meisten im Südreich. Außer Asa, Josaphat, Joas, Amazia, Usia, Jotam, Hiskia und Josia. Politisch gesehen sieht diese Zeit so aus. Im Vakuum der Weltmächte zur Zeit von David und Salomo war es möglich, dass unter David und Salomo ein Großreich entstehen konnte. Ein Groß-Israel, das bis zum Euphrat ging, also über große Gebiete des heutigen Israels und besetzter Gebiete hinaus in den Libanon, Syrien, Jordanien. Das war das Groß-Israel unter David und Salomo. Aber in der Folge kam es zum Aufstieg der Weltmacht Assyrien. Und dieses Weltreich bewirkte im Jahr 722 vor Christus den Untergang des Nordreiches von Israel. Und damit wurde dieses Königtum beendet. Das Südreich bestand noch weiter, aber nach der Blütezeit der assyrischen Weltmacht stieg eine andere Weltmacht auf, das Babylonische Reich. Und dieses Reich führte schließlich den Untergang des judäischen Südreiches herbei. Im Jahr 586 vor Christus wurde der Tempel in Jerusalem in Staub und Asche gelegt, Jerusalem verwüstet, das jüdische Volk deportiert. Das ist so die politische Situation, das Großreich und dann zwei fremde Reiche, die nacheinander aufsteigen. Das eine zerstört das Nordreich Israels, das andere das Südreich. Nun, die religiöse Geschichte. Eigentlich können wir sagen, die Königsbücher beschreiben die Geschichte des ersten Tempels. Und zwar vom Bau, der 960 vor Christus vollendet war, bis zum Untergang des Tempels 586 vor Christus. Die israelitische Religionsgeschichte fand ihren Höhepunkt in dem Bau des ersten Tempels in Jerusalem. Da kam gewissermaßen der Gottesdienst in Israel zu einem noch nie dagewesenen Höhepunkt. Alles war größer, herrlicher, schöner, prächtiger als früher in der Stiftshütte. Aber wir sehen einen religiösen Zerfall, zunehmenden Zerfall. Salomo baute ja am Ende seines Lebens Kultstätte für seine heidnischen Frauen. 1. Könige 11. Und allgemein wurden auf allen möglichen Hügeln durch das Volk Götzendienst betrieben. Zum Teil auch für den wahren Gott, aber das war illegal. Neben dem Tempel in Jerusalem durfte es keine weiteren Opferstätten geben für den wahren Gott. Darum also der Höhekult war falsch, selbst wenn es für den wahren Gott war, aber vielfach war es eben für falsche Götter. 1. Könige 14, 23. Dann im Nordreich, ganz zu Beginn des Nordreiches, führte Jerobeam einen Kälberkult ein in Dan und in Bethel. 1. Könige 12, 25 bis 33. Das war so eine Mischreligion. Da wurde also der israelitische Glaube wurde mit ägyptischen Vorstellungen vermischt und überfremdet, verfremdet. Später kam es zu einer neuen Welle des Niedergangs mit dem kananitischen Baals- und Asherah-Kult, der durch Ahab und Isabel, diese Frau aus dem Libanon, eingeführt wurde, sodass das Nordreich religiös völlig verfremdet wurde. 1. Könige 16, 29 bis 33. Und durch eine Tochter von Ahab und Isabel, die sich verheiratete mit einem judäischen König, wurde dieser Baals- und Asherah-Kult dann ganz massiv auch ins Südreich eingeführt. 2. Könige 8, 18. Und die Königsbücher zeigen, als Folge dieses Götzendienstes, dieser Abwendung von dem einen wahren Gott im Nord- und im Südreich, kam der Untergang. Das Nordreich ging unter, 722 vor Christus, das Südreich 586. Es gab allerdings in dieser traurigen Geschichte des fortschreitenden Niedergangs auch Reformationen, Neuanfänge, Erweckungen, und zwar unter 8 judäischen Königen, die eine Rückkehr zu Gott und zu seinem Wort erlebt haben. Asa, Josaphat, Joas, Amazia, Usia, Jotam, Hiskia und Josia. Diese Geschichten sind ganz besonders wichtig, weil sie zeigen, was sind biblische Voraussetzungen für eine Erneuerung unter dem Volk Gottes. Biblische Voraussetzungen für Erweckung. Das können wir da lernen. Und es ist prinzipiell Rückkehr zu Gott und zu seinem Wort. Ganz wichtig. Wer hat die Bücher der Könige geschrieben? Im Talmud, im Traktat Baba Batra 15a, überliefern die alten Rabbiner, es sei Jeremia gewesen. Ich habe ja schon erklärt, die Bücher Josua, Richter, Samuel, Könige gehören in der hebräischen Bibel zu dem Teil, der heißt die Propheten. Und so waren eben die Schreiber, die inspirierten Schreiber dieser Bücher, wurden als Propheten gerechnet. Und das steht natürlich auch schön in Übereinstimmung, wenn Jeremia, der Prophet, auch die Königsbücher geschrieben hat. Ganz auffällig, 2. Könige 24, 18 bis zum Schluss, 25, 30, stimmt schön überein mit Jeremia 52. Das zeigt diese Verbindung zwischen Könige und dem Jeremia-Buch. Ursprünglich waren die Königsbücher nur ein Buch. Die sind also erst später aufgesplittet worden in zwei Bücher. Diese Einheit sieht man noch in Qumran. Man hat Überreste von 3 Schriftrollen entdeckt in Qumran. Und 2 davon haben Überreste aus 1. und 2. Könige. Ja, dann sehen wir, dass die eben zusammen eine Rolle gebildet haben. Das ist die Rolle 4Q Reg, klein a. 4 heißt die vierte Höhle von den 11 Qumran-Höhlen. Q steht für Qumran, Reg, Regi, Könige auf Lateinisch. Und A heißt, es ist die erste Rolle. Wenn man auch eine zweite findet, dann macht man eben ein B. Und dann die zweite Rolle, die uns zeigt, das war eine Einheit, das ist Pap 6 Q-Reg. Pap ist Abkürzung, es ist eine Papyrusrolle und nicht eine Lederrolle. 6, es wurde in Höhle 6 gefunden, Q, Qumran, Reg für Regi, Könige. Diese Rolle stammt aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Zeigt also, wie in vorchristlicher Zeit es nicht die Königsbücher, sondern das Königsbuch oder das Buch der Könige gegeben hat. Interessant ist aber Folgendes. Die Königsbücher und auch schon die Bücher Samuel geben verschiedene historische Quellen an, die benutzt wurden für die Abfassung. Ich habe hier eine Zusammenstellung gemacht. Das Buch der Geschichte Salomos wird in 1. Könige 11, 41 erwähnt. Dann das Buch der Geschichte der Könige von Israel. Das wird 18 Mal genannt. Weiter, das Buch der Geschichte der Könige von Juda. Es wird 15 Mal erwähnt. Weiter, das Buch Jesajas, Kapitel 36 bis 39, stimmen schön überein mit 2. Könige 18 bis 20. Und das Jesaja-Buch stammt ja aus früherer Zeit. Aus dem Jahr, aus der Zeit um 700, während das Königebuch ja nach 560 verfasst worden ist, weil es geht ja bis dorthin. Also ist Jesaja auch eine Quelle. Dann weiter das Buch der Geschichte des Königs David, das wird in 1. Chronik 27 erwähnt. Die Geschichte des Sehers Samuel, 1. Chronik 29. Die Geschichte Gads des Sehers, 1. Chronik 29. Die Geschichte Nathans des Propheten. Weiter die Weissagung Ahias des Siloniters und die Visionen Idos des Sehers. Nun, ist das ein Problem für die Inspiration, wenn geschichtliche Quellen benutzt wurden? Überhaupt nicht. Schauen wir nur mal den Anfang des Lukas-Evangeliums an. Lukas sagt, ich bin all den Augenzeugen von Anfang an genau den nachgegangen, um alles zu rekonstruieren von Anfang an. Und er sagt dann an Theophilus, der ist der Adressat des Lukas-Evangeliums, damit er eben die Zuverlässigkeit der Dinge erkennen sollte. Er ging vor wie ein Historiker. Ja, er war ein Historiker, Lukas. Und er hat das alles schön recherchiert und unter Inspiration des Heiligen Geistes das Lukas-Evangelium verfasst. Und so ist es eben auch mit alttestamentlichen Büchern, dass die Propheten immer wieder auch älteres schriftliches Material benutzt haben und unter Inspiration dann das Bibelbuch, das für alle Zeiten sein sollte, geschrieben haben. All diese Quellen, die da erwähnt sind, sind verloren gegangen. Keine einzige von diesen Quellen existiert noch. Aber die Propheten hatten sie damals zur Verfügung. Noch etwas, was man daraus lernen kann. Vielleicht denkt man manchmal, man sollte nicht irgendwelche Geschichtsbücher und so beiziehen, wenn man die Bibel studiert. Aber wir sehen hier gerade, da wird eigentlich eine ganz positive Haltung gegen außerbiblische Informationsquellen aufgezeigt. Also wenn wir Informationen haben können über das Umfeld der Bibel, dann ist das, kann das nur nützlich sein. Aber es ist nicht die Bibel. Es ist, wir dürfen das nicht der Bibel gleichstellen. Aber es zeigt uns hier, Geschichtsquellen sind eine wichtige Sache, die auch der Glaubende zu Rate ziehen soll. Es ist ja so, dass die Bücher der Könige und die Bücher Chronika sehr viel Überschneidungen haben. Warum haben wir das quasi wie doppelt? Nun, wir kennen das auch aus dem Neuen Testament. Da haben wir die vier Evangelien, die auch sehr viel Überschneidungen haben. Aber es hat einen Sinn, dass wir vier Evangelien haben und nicht nur eines. Denn jedes Evangelium legt den Akzent auf etwas anderes. Matthäus betont, Jesus ist der König. Markus, Jesus ist der Knecht. im Gegensatz dazu. Lukas betont, Jesus ist der vollkommene Mensch. Und Johannes betont, er ist der wahrhaftige Gott. Wir sehen, wie immer zwei so schön miteinander korrespondieren. König und Knecht, Mensch und Gott. Und so ist es auch bei den parallelen Berichten im Alten Testament. Die Bücher der Chroniker wurden viel später verfasst. Nach der babylonischen Gefangenschaft. Und sie beschreiben nur das Südreich, nicht das Nordreich der 10 Stämme. Also in den Königsbüchern finden wir die Verknüpfung und Verwicklung zwischen den beiden israelitischen Reichen, während Chroniker sich auf das Südreich, auf die messianische Linie konzentriert. Und man kann sagen, in den Büchern der Chroniker liegt der stärkere Akzent auf Gottes Gnade. Während in den Königsbüchern mehr der Akzent auf der Verantwortung liegt. Zum Beispiel der Abfall Salomos am Ende seines Lebens wird in den Königsbüchern berichtet, nicht aber in den Chronikerbüchern. Weil es geht dort weniger um die Verantwortung, sondern um das Versagen des Menschen, sondern mehr um Gottes Linie, um Gottes Gnade. Es gibt eine Synopsis von Könige und Chroniker. Das ist dieses wunderbare Buch hier, Magbilot Bamikra oder Englisch Parallels in the Bible von Abba Ben David. Da findet man den Text so in Spalten nebeneinander, Königsbücher, Chronika, und zwar so, dass man immer sieht, wo es einen Unterschied gibt, ist das rot bezeichnet. Sieht man, dass manchmal einzelne Wörter da rot sind? Das kann man von Weitem sehen. Rot ist da, wo ein Unterschied besteht. Und man sieht sogar da, wo nur ein Buchstabe Unterschied ist. Oft sind das nur ganz, ganz kleine Nuancen, kann man das ganz wunderbar miteinander vergleichen. Und dann kann man sich fragen, warum hat der Heilige Geist diesen Unterschied gemacht? Also so kann man ein Detailstudium dieser Texte machen. Übrigens, in dieser Textausgabe sind auch alle anderen Parallelen, die es gibt im Alten Testament, so zusammengestellt. Und man staunt, da gibt es noch und noch Parallelen, selbst in den prophetischen Büchern. Ist alles schön so zusammengestellt. Aber man muss Hebräisch lesen können. Aber vielleicht macht das jemand uns mal auf Deutsch. Das wäre doch auch toll. Gut, ich gebe das einfach so an, damit man weiß, wo man was findet und was es überhaupt so gibt. Nun möchte ich noch über ein Problem sprechen, das Problem der Chronologie. Es ist nämlich so, die Zahlen der Könige von Juda im Südreich und die Zahlen der Könige von Israel in den Königsbüchern und in den Büchern Chroniker, die passen nicht zusammen. Dauernd wird ja angegeben, wie lange der und der König geherrscht hat oder in welchem Jahr des Nordkönigs der Südreichkönig zur Macht kam und so weiter und so fort. Wenn man diese Zahlen schön auflistet, bringt man die nicht zusammen. Die stehen zueinander im Widerspruch. Und das haben nicht erst kluge Leute seit dem Rationalismus herausgefunden. Das hat man im Judentum schon in vorchristlicher Zeit gewusst. Nämlich in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, 3. Jahrhundert v. Chr., da hat man versucht, in der Übersetzung die Zahlen zur Harmonie zu bringen. So im Judentum hat man den Grundtext peinlich genau abgeschrieben. Aber in einer Übersetzung hat man sich Freiheiten erlaubt, die man beim Grundtext nicht so zugelassen hätte. Und so hat man einfach da die Zahlen ein bisschen geändert, um das zum Stimmen zu bringen. Also das Problem hat man schon damals erkannt. Aber es ist noch viel schlimmer, denn jetzt durch die moderne Archäologie hat man die Chronologie der Assyrer entdeckt. Und die ist auf Keilschrifttafeln authentisch aus der Zeit überliefert. Und das passt ja wunderbar, denn die Königsbücher überschneiden sich ja zu einem großen Teil mit der assyrischen Weltreichszeit. Und die ist so gut überliefert, wir haben da über lange Zeit jedes Jahr dokumentiert mit den assyrischen Herrschern. Jedes Jahr. Nun, die Zahlen der Könige von Juda und von Israel, Nordreich, passen untereinander nicht zusammen und sie passen auch nicht zusammen mit der assyrischen Chronologie. Ja, kann man da Verständnis aufbringen für die liberalen Theologen, die sagen, das ist sowieso schlecht überliefert, das Alte Testament. Und das ist nicht geschichtlich zuverlässig. Der Glaube hat kein Verständnis für solches Gerede, denn der Glaube stützt sich ab auf die Aussagen des Erlösers, dass sein Wort nicht untergeht und dass sein Wort bleibt in Ewigkeit. Ja, was muss man dann machen, wenn man so ein solches Problem hat? Warten. Geduld ist eine Frucht des Geistes. Gehört zur Frucht des Geistes. Übrigens, so in der frühen Kirche, Hieronymus war sich des Problems auch bewusst. Und er hat also den Rat gegeben, man soll sich gar nicht die Zeit nehmen, das Problem zu lösen, weil man es nicht lösen kann. Aber es war nicht ein Unglaube gegenüber Gottes Wort, das er ja ins Lateinische übersetzt hat, die Vulgata kommt von ihm, sondern niemand wusste eine Lösung dafür. Aber das zeigt nun einfach, es ist so wichtig zu sehen, man hat nicht begonnen zu denken seit der Aufklärungszeit. Das ist so vermessen, diese Ansicht, die im Altertum, da seien die Leute mythisch gewesen und alles Historische hätte sie gar nicht interessiert. Aber erst in der aufgeklärten Zeit, da interessiert man sich eben für Fakten und Daten und die sammelt man und betreibt Wissenschaft. Das ist überhaupt nicht wahr. Die waren sehr intelligent im Altertum, die haben die Probleme erkannt, aber die haben auch ihre Grenzen erkannt, offensichtlich. Gut, ich habe einmal gelesen, eine Stellungnahme zu dem Problem von Kenneth Kitchen. Das ist einer der führenden Ägyptologen heute. Ein Engländer. Er ist gläubig und steht auch für die Inspiration der Bibel ein. Und er hat dazu Stellung genommen und hat gesagt, wahrscheinlich steckt da ein Zählsystem dahinter, das wir heute nicht mehr kennen. Er hätte ja sagen können, ich bin einer der besten Orientalisten in der Welt und wenn ich es nicht zusammenkriege, dann ist es eben falsch. Das ist Rationalismus. Was in meine kleine Ratio nicht hineingeht, in meinen kleinen Verstand, das ist falsch. Ja, also wenn jemand nur weiße Schwäne gesehen hat, dann sagt er, wenn jemand sagt, es gäbe auch schwarze, das stimmt nicht. Das ist eben ein beschränktes Weltbild. Also, man muss einfach die Bescheidenheit haben, wir wissen da jetzt keine Lösung. Und eine verblüffende Lösung wurde dann doch möglich durch Edwin Thiele, ich habe das hier angegeben, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, eine Neuauflage von 1994. Also hat er schon Jahre früher entdeckt. Und der hat einfach mit den Zahlen versucht, gespielt, wie könnte man, was ist möglich? Und plötzlich ist es aufgegangen. Der hat also praktisch alle Zahlen zwischen Nord- und Südreich zusammengebracht und in Übereinstimmung mit der assyrischen Chronologie. Ohne, dass man den Text ändern musste. Das ist der Punkt. Also darum der Titel, die geheimnisvollen Zahlen der hebräischen Könige. Die sind geheimnisvoll. Und zwar hat er festgestellt, das hängt zusammen mit unterschiedlichen Zählweisen. Im Nahen Osten kennt man eben die Zählung, ein König kommt auf den Thron. Das ist das Thronbesteigungsjahr. Und ab dem zweiten Jahr zählt man das Jahr 1, 2, 3, 4 und so weiter. Aber es gibt auch die andere Zählung, ein König kommt auf den Thron, das ist bereits Jahr 1. Und weiter ist es auch unterschiedlich bei den neuestlichen Völkern, ob man das neue Jahr zählt ab Frühjahr oder ab Herbst. Ich meine, unser Neujahr ist ein bisschen komisch. Ich meine, die Logik Frühjahr ist die, da haben wir doch die Tag-Nacht-Gleiche. 21. März. Und dann gibt es dieses Phänomen noch einmal im Herbst. Und so war es nämlich vor dem Auszug aus Ägypten, ist die biblische Zählung ab dem Herbst, ab der Tag-Nacht-Gleiche. Aber beim Auszug aus Ägypten hat Gott gesagt in 2. Mose 12, dieser Monat soll euch der erste Monat sein. Und seither hat Israel beide Jahreszählungen. Die können darum im Prinzip zweimal im Jahr Shana Tova sagen. Ein gutes neues Jahr. Jetzt sind wir gerade wieder so weit, ja. Die können es also im Frühjahr sagen, die können es im Herbst sagen. Und wenn sie im Ausland leben, noch ein drittes Mal, eben da, wenn der Januar beginnt. Ja, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und nun hat Thiele festgestellt, dass hier unterschiedlich gezählt wurde im Nord- und im Südreich. Und dass es sogar zu Wechseln des Systems gekommen ist, nämlich da, wo plötzlich Nord- und Südreich sich miteinander verschwägert haben, ist plötzlich die Zählung anders geworden. Der hat das also so schön durchgeführt. Und jetzt kann man das in deinem Buch nachlesen. Das ist eine richtige Wonne, dass so schön gelöst zu finden. Ich meine, mathematisch, wie soll man das? Südreich, Nordreich passt nicht zusammen und beide passen nicht zusammen mit der assyrischen Chronologie und dann bringt man sie alle drei zusammen. Das ist echt toll. Aber das zeigt wieder mal, es lohnt sich zu warten, wenn man auf bestimmte Fragen keine Antwort hat. Und manchmal muss man eben bis zu mehr als 2000 Jahren warten. Ja, hier, also mindestens 2300 Jahre. Aber jetzt dreht sich der Spieß. Das zeigt nun, wie genau wurde das Alte Testament überliefert. Dass die Abschreiber diese Zahlen, die für sie eigentlich nicht passend waren, die haben sie gelassen. Falsch, in Anführungsstrichen. Die haben sie nicht geändert. In der Übersetzung, ja, aber das ist etwas anderes. Ich meine, was die Leute heute sich erlauben in Übersetzung, ja, das ist ja manchmal auch ganz erstaunlich. Aber der Urtext, der Grundtext, da hat man in der masoretischen Überlieferung streng scheinbar falsche Zahlen festgehalten. Und noch etwas, das zeigt auch, bereits in der Zeit der Septuaginta, 3. Jahrhundert vor Christus, kannte man diese Zählsysteme nicht mehr. Das zeigt also, dass die Königsbücher sehr, sehr alt sein müssen und nicht irgendwelche späte Redaktionen, die dann sowieso viel Unhistorisches und Falsches enthalten würden. Das Ganze dreht sich also und ist wieder ein schönes Argument für die Genauigkeit der Überlieferung des hebräischen Alten Testaments. Ja, nach diesen Problemen gehen wir weiter zum Aufbau des Buches. Ja, uns geht es jetzt um das erste Buch der Könige, aber im Bewusstsein, dass 1. und 2. Könige zusammen eigentlich eine Einheit bilden. Kapitel 1 bis 11 beschreibt das geeinte Reich unter Salomo. Und schließlich der zweite Teil, Kapitel 12 bis 22, beschreibt das Gespaltene, das Geteilte, die geteilten Reiche bis Joram bzw. Ahasia. Man kann dann weiter unterteilen, das geeinte Reich unter Salomo. Zuerst finden wir in den ersten Kapiteln Salomos guter Anfang. Kapitel 1 bis 4, dann den Bau des ersten Tempels, Kapitel 5 bis 8. Und schließlich Aufstieg und Niedergang Salomos, 9 bis 11. Und eben der zweite Teil beginnt mit Kapitel 12 wo beschrieben wird, wie kam es eigentlich zur Reichsspaltung, dass Israel in zwei Staaten auseinanderfiel. Und danach werden beide Reiche im Detail behandelt. Jetzt gehen wir so in der Übersicht durch das erste Buch der Könige hindurch. Wie gesagt, es beginnt mit einem alten David, der das Ende vor sich sieht, und jetzt kommt die kritische Fortsetzung. Adonia, einer seiner Söhne, will sich zum König machen, zum Nachfolger. Aber schließlich wird dieser Rebell an seinen Platz gesetzt und Salomo wird König, genauso wie Gott das prophetisch schon David angekündigt hatte. Also in diesem ersten Kapitel wird Salomo gesalbt, offiziell als König über Israel, als Nachfolger von David. Kapitel 2 beschreibt dann Davids letzte Anweisungen an Salomo. Und schließlich stirbt David und er wird begraben. Adonia, der die Herrschaft an sich reißen wollte, wird darauf hingerichtet. 13 bis 25. Abiatar, das war ein Hohepriester aus der Linie von Eli. Eli kennen wir aus dem 1. Samuel-Buch, der Samuel auferzogen hatte. Abiatar wird von Salomo als Hohepriester verstoßen. Und das erfüllte die Prophetie, die Samuel, der kleine Samuel, erhalten hatte. Samuel musste ja Eli, dem alten Hohepriester, sagen, Gott wird deine Familie richten. Das Priestertum wird dir weggenommen, weil du untreu gewesen bist. Er hatte ja vollkommen perverse Söhne, die das Priestertum Israels in den Schmutz zogen. Und er als oberster Richter Israels hatte nichts gegen sie unternommen. Die waren erwachsen. Also es ist nicht so, dass man hätte sagen müssen, Eli als Vater hätte die mal richtig durchprügeln sollen. Das braucht man mit erwachsenen Kindern nicht zu machen. Ja? Und auch schon ein bisschen vorher hat Körperstrafe seine Bedeutung schon längst verloren. Nein, der Vorwurf war, er als oberster Richter hat gegen diese Söhne nichts unternommen. Das ist etwas anderes. Und deshalb soll das Priestertum einem treuen Priester übergeben werden. Und das hat sich nun hier erfüllt, indem Zadok hoher Priester wird. Ich lese 1. Könige 2, zuerst Vers 26. Und zu Abiatar, dem Priester, sprach der König Salomo: Gehe nach Anatot auf deine Felder, denn du bist ein Mann des Todes. Aber an diesem Tag will ich dich nicht töten, weil du die Lade des Herrn vor meinem Vater David getragen und weil du gelitten hast in allem, worin mein Vater gelitten hat. Und so verstieß Salomo den Abiatar, dass er nicht mehr Priester des Herrn wäre. Und das Wort des Herrn, um das Wort des Herrn zu erfüllen, welches er zu Silo über das Haus Elis geredet hatte. Das ist nun eine Anspielung auf 1. Samuel 2, 31 bis 36. So wurde Samuel als ein wahrer Prophet bestätigt, wie viele Jahre später seine Prophetie in Erfüllung gegangen ist. Nebenbei gesagt, das ist auch ein Akzent in den Königsbüchern, immer wieder wird gezeigt, wie sich die Worte der Propheten in der Geschichte erfüllen. Also dieser ganze Niedergang war nicht das Ergebnis eines Zufalls, sondern es war alles in Gottes Voraussicht schon gesehen. Und nun Vers 35. Und der König setzte Benaja, den Sohn Jojadas, an seiner Stadt über das Heer. Und Zadok, den Priester, setzte der König an die Stelle Abiatars. So war Zadok der erste hohe Priester im Salomonischen Tempel. Und alle hohen Priester im ersten Tempel waren Zadokiden. Später, nach der babylonischen Gefangenschaft, wurde der zweite Tempel gebaut. Der erste hohe Priester war Jeschua, den man kennt aus Esra 5 und Haggai und Zacharia. Der Hohepriester Jeschua war ein Zadokide. Und alle seine Nachfolger waren Zadokiden bis in die Zeit der Makkabäer. In diesem Niedergang in Israel wurde das zadokidische Priestertum beendet und es kamen illegale Hohepriester an die Macht. Und auch später in den Evangelien, Annas, der von 6 bis 15 nach Christus hoher Priester war, und dann sein Schwiegersohn Kaiaphas, 15 bis 36, das waren samt und sonders illegale Hohepriester. Und die haben sich an den Messias vergangen. Das ist schon drastisch, das waren keine Zadokiden. Das war also schwer Verstoß gegen göttliches Recht, denn nach Gottes Plan sollten nur noch Zadokiden dieses Amt ausüben. Aber, ich habe das in der langen Fußnote da unten, auf Seite 2 ausgeführt, nach der Prophetie Hesekiels über den Endzeittempel, den dritten Tempel, da wird dann deutlich gesagt, dass schließlich nur noch zadokidische Nachkommen im dritten Tempel den vollen Priesterdienst ausüben würden. Hesekiel 40, 46, 43, 19, 44, 10 und folgende und dann auch noch 48, 11. Das zeigt uns also diesen großen heißgeschichtlichen Bogen bei dem Thema zadokidisches Priestertum. Und die Weichen werden in den Königsbüchern da gestellt. Nun weiter, Joab, das war ja der General über die israelische Armee zur Zeit von David, der hat sich viel Unrecht erlaubt. Salomo lässt ihn hinrichten. Und Benaja, das haben wir gerade gelesen, wurde dann General an seiner Stadt. Und auch Simei, der so Böses getan hat gegen seinen Vater David, wird in den Schlussversen von Kapitel 2 hingerichtet. Also man kann sagen, Salomo richtet alle wichtigen Leute hin, die eigentlich eine Gefahr waren für sein Friedensreich. Er macht Ordnung. Kapitel 3, Gott erscheint in einem Traum dem Salomo und lässt ihn wünschen, was er möchte. Und Salomo wünscht sich nicht Reichtum, sondern Weisheit. Die wird ihm, ich lese 1. Könige 3, Vers 9. So gib denn deinem Knecht ein verständiges Herz, um dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gutem und Bösem. Denn wer vermöchte dieses dein zahlreiches Volk zu richten? Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um dieses gebeten hatte. Und Vers 12, siehe, so habe ich nach deinem Wort getan. Siehe, ich habe dir ein weises und einsichtsvolles Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen nach dir nicht aufstehen wird. Und auch was du nicht erbeten hast, habe ich dir gegeben, sowohl Reichtum als Ehre. Ein wunderbarer Anfang bei Salomo. Er ist nicht auf Ehre und Reichtum aus, sondern er möchte das Volk Gottes auf gerechte Weise leiten. Und Gott gibt ihm diese sprichwörtliche Weisheit. Und das wird dann auch gleich sichtbar in dem ersten salomonischen Urteil. Diese zwei Huren, die kommen, die eine hat ein totes Kind, die andere ein lebendiges. Und sie streiten sich darüber, wem das lebendige Kind gehört. Und wir kennen das alle aus der Sonntagsschule, hoffe ich wenigstens. Salomo nimmt das lebendige Kind und sagt, ja gut, dann halbieren wir es, dann hat jede etwas davon. Und die eine Frau sagt, nein, auf keinen Fall, dann gibt's lieber. Und die andere sagt, toll, machen wir das so. Und dann gibt Salomo der richtigen Frau das Kind zurück. Dieses sprichwörtliche erste salomonische Urteil illustriert seine gewaltige Weisheit. Kapitel 4 beschreibt die Größe des salomonischen Königreiches. Zuerst werden seine Obersten vorgestellt, dann die Aufseher. Schließlich wird gezeigt, wie die Ausdehnung seines Reiches ausgesehen hat. Seine Herrschaft ging vom Euphrat im Norden bis zur Grenze Ägyptens. Und zwar hatte er Herrschaft über Gebiete, nicht nur über Israel von heute und besetzte Gebiete, sondern auch über Libanon, Syrien und Jordanien. Das war schon eine teilweise Erfüllung der Grenzverheißungen Gottes an Abraham. In 1. Mose 15, 18 verspricht Gott, das ganze Land vom Strom Ägyptens, nicht vom Bach Ägyptens. Diese Stellen gibt es auch noch, aber das ist ein eingeschränkteres Israel. Die großen Grenzen sind vom Strom Ägyptens, das ist der Nil, bis zum Euphrat, 1. Mose 15, 18. Also der Sinai gehört nach göttlichem Recht auch Israel, auch wenn sie ihn jetzt schon zweimal wieder zurückgegeben haben an Ägypten. Ja, das zweite Mal. Den haben sie ja schon in den 50er Jahren sich geholt und dann wieder zurückgegeben, damit es endlich Friede gibt. Ja, und dann hat es eben keinen Frieden gegeben, dann haben sie ihn wieder geholt. Aber erst dann, als Israel in der Existenz bedroht wurde. Und dann haben sie gesagt, aber gibt es zurück, dann machen wir Frieden. Dann haben sie ihn schon wieder zurückgegeben. Und der Friede mit Ägypten ist auch nichts, was man Frieden nennen sollte. Ferner wird gesprochen in diesem Kapitel 4 über Salomos Pferde und dann über seine Weisheit und sein literarisches Werk. Es wird uns zum Beispiel berichtet in Kapitel 4, 29, und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und die Weisheit Salomos, manche Bibeln haben eine andere Verszählung, dann wäre das Vers 20. Aber es steht das Gleiche drin, es ist nur anders gezählt, also man bringt die Zahlen zusammen, ja. Ich lese jetzt Vers 21, Vers 30. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit Ägyptens. Und er war weiser als alle Menschen, als Ethan, der Esrachiter, und Heman und Kalkol und Darda, die Söhne Machols. Und sein Name war unter allen Nationen ringsum. Und er redete 3000 Sprüche und seine Lieder waren 1005. Und er redete über die Bäume, von der Zeder, die auf dem Libanon ist, bis zum Isop, der an der Mauer herauswächst. Und er redete über das Vieh und über die Vögel und über das Gewürm und über die Fische. Und man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen der Erde her, die von seiner Weisheit gehört hatten. Das war eine Attraktion für die Heidenvölker. Die Weisheit Salomos, die einfach alles, was man bisher in der Geschichte gekannt hatte, übertraf. Übrigens, er hat 3000 Sprüche verfasst. Ein Teil davon haben wir im Sprüchebuch. Er hat 1005 Lieder gedichtet, war also auch ein guter Musiker. Aber wir haben nicht alle 1005. Wir haben nur 2 Lieder von Salomo. Eines in den Psalmen, das Stufenlied, Psalm 127 von Salomo. Und dann das schönste Lied, das er gedichtet hat. Shir HaShirim, das Lied der Lieder. Das ist das schönste Lied, das hohe Lied, wie Luther das übersetzt hat. Das ist uns überliefert in der Bibel. Ein Liebeslied, das die Ehebeziehung zwischen Salomo und Sulamit beschreibt. Und darum schon wörtlich ein gutes Buch ist, das uns Eheunterricht gibt einen guten Unterricht über Sexualität in der Ehe. Also es geht nicht um eine Beziehung vor der Ehe. Auch wenn die Sulamit Braut genannt wird, dann ist das die junge Ehefrau. Sie sind verheiratet. Aber es gibt einen guten Unterricht darin, was Sexualität in der Ehe bedeutet. Aber das ist nicht alles, denn das hat auch eine typologische Bedeutung. Diese Beziehung Salomo-Sulamit bildet die Beziehung von Gott mit Israel, dem wahren Israel der Zukunft, vor und auch die Beziehung Gottes zur Gemeinde heute, die Braut, die Frau Christi.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas Erste Könige, Aufstieg und Niedergang der davidischen Dynastie.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.